mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSR-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.
Tobi, hast du heute schon Aufkleber geklebt?
Nein, habe ich natürlich heute noch nicht, weil ich heute noch nicht wirklich viel draußen war. Heute ist mehr so ein Sofatag, so ein Tennis-Sofatag.
Ja, bei mir eigentlich auch, aber ich war heute Morgen von Berlin nach München unterwegs, deswegen war ich schon draußen und habe in diversen Stadien meine Aufkleber hinterlassen.
Und? Was hat man gesagt?
Dass das nicht so nett war.
Und? Was hast du gesagt?
Dass sie sich mal nicht aufregen sollen. Wer am Wochenende nicht auf Twitter unterwegs war, der wird vielleicht sich denken, was ist das für ein komisches Opening? Es war am Wochenende der TK Schland, bei dem sowohl Tobi als auch ich nicht waren, was wir sehr bedauert haben. Aber es gab einen Vorfall. Der TK Schland fand in Dortmund statt. Ein Schalke-Fan hat in Dortmund am Westfalenstadion einen Laternenpfahl mit einem Nordkurve Gelsenkirchen Aufkleber beklebt. Und daraufhin ist die Hölle losgebrochen. In den sozialen Medien. In diesem Fall Twitter. Und das hat das Wochenende etwas auf Twitter etwas hässlich werden lassen, weil da kamen Dinge zutage, von denen ich eigentlich nicht gedacht habe, dass sie zutage treten könnten. Wie stehst du zu dieser Causa Aufkleber beim TK Schland?
Also ich bin grundsätzlich gar nicht so der Aufklebertyp, muss ich gestehen. Ich habe hier auch ein paar rumfliegen, auch noch von meinem Sportradio und von Hannover 96 auch. Hab die aber nie mit, weil ich da A nicht dran denke und B weiß nicht, wo soll ich die hinkleben, denke ich mir immer. Aber wenn es einen Aufkleber in der Südstadt gibt, den ich nicht mag, und das kommt tatsächlich, also in der Südstadt von Hannover, bei mir hier in der Hut, wie man so schön sagt, und auch das passiert tatsächlich, und das hat selten was mit Fußball zu tun, sondern eher mit kruden politischen Ansichten, dann klebt man da halt was anderes drauf oder man ruppt den ab, wenn es funktioniert. Und dann ist das Thema auch schon erledigt.
Ja, also andere politische Ansichten, ne? Da kann ich komplett mitgehen, will ich auch nicht sehen. Also da muss ich komplett mitgehen. Es ging jetzt um einen Aufkleber von Gelsenkirchen in Dortmund. Dass diese Rivalität groß ist, ja, das kennen wir seit zig Jahren etc. Das ist alles in Ordnung. Was ich dann gedacht habe, wow, was ist hier eigentlich los? Es ist ein Aufkleber. Da sagt man zum Schalke-Fan, Kumpel, das ist nicht ganz so geil, wenn du das machst. Mach den lieber wieder ab. Und dann macht er den ab und dann ist die Chance gegessen.
Oder er lässt ihn drauf und man macht ihn halt selber ab. Ist ja auch alles nicht so schwierig.
Ja. 48 Stunden lang wurde über einen, ich würde jetzt mal sagen, 5x5 Zentimeter großen Aufkleber diskutiert. Und zwar nicht auf hübscheste Art und Weise. Da wurde dann wirklich alles in den Dreck gezogen, was diesen TK Schland ausmacht. Ich habe jetzt 1,5 TK Schlands mitgemacht und war immer sehr, sehr begeistert darüber, was für ein Zusammentreffen das ist, weil das sind alles nette Menschen, die man so sonst nicht außerhalb der sozialen Medien kennen würde und mit denen trifft man sich. Dass das nun zufällig alles Fußballfans sind, das kommt noch dazu, weil diese TKs oder TPs sind ja von Fußballfans gegründet worden, also diese Treffen, diese Städtetreffen von Twitterern. Und ich habe da beste Erfahrungen mitgemacht. Wie das von einigen wenigen, durchaus meinungsstarken Twitter-Usern hier durch den Dreck gezogen worden ist, das ganze Ticker-Schland-Thema, da war ich sehr erschrocken.
Aber sind wir uns denn nicht einig, dass das, zumindest die ich gelesen habe, und ich bin jetzt nicht sonderlich aktiv losgegangen und habe mir negative Kommentare zum Ticker-Schland gesucht, aber die, über die ich gestolpert bin, weil sie vielleicht auch am meisten Widerhall erfahren haben, das waren Leute, die ich da noch nie gesehen habe und die vielleicht aus, keine Ahnung, Neid oder eigener Blödheit, dass sie nicht hingefahren sind oder eigener Angst, dass sie sich nicht trauen hinzufahren oder was auch immer, so ein Hokuspokus schreiben und dass man denen dann vielleicht auch gar nicht viel mehr Aufmerksamkeit schenken muss als nötig.
Das Problem ist halt, diese User, die das gemacht haben und die bislang noch nie beim TK Schland waren, sind natürlich dann auch relativ offensichtlich bei Twitter. Also ich will nicht sagen prominent, aber man kennt sie bei Twitter. Wo das ja durchaus in allen Lebenslagen sehr meinungsstarke Menschen sind. Und deswegen, glaube ich, hat das hier so für so viel Aufsehen gesorgt. Und ich fand es halt ziemlich unterirdisch, wie da der Ton irgendwann den Bach runtergegangen ist. Und das war erschreckend. Das fand ich wirklich erschreckend.
Ja, in der Tat. Ob die jetzt meinungsstark oder bekannt oder wie auch immer sind, ja. Vielleicht habe ich doch nicht die richtigen gesehen. Wir sollten vielleicht hinterher noch mal ein paar ab. Ich nehme die auf jeden Fall nicht so ernst, die Leute, die ich da gelesen habe. Kann aber auch an mir liegen, dass ich da einfach...
Du bist halt insgesamt so ignorant.
Ja, genau, dass ich einfach ein ignorantes Arschloch bin und denke, ich bastel mir Twitter sowieso so, wie ich es gerne mag, nämlich mit den Leuten, die ich mag. Und die, nur weil sie meinungsstark sind, aber wenn ich sie dann trotzdem nicht mag, dann bleiben sie halt weg. Dann lese ich die auch nicht.
Ja.
Du hast mein Twitter aufgebaut.
Vielleicht sollte die ganze Welt so aufgebaut sein, wie du wie du dein Leben so oder dein Twitter-Leben so handelst.
Die ganze Welt sollte Tobis Twitter-Leben sein. Gerne.
Genau. Die ganze Welt sollte so laufen, wie du dir das wünschst. Also jenseits von Hannover wird jedes Jahr Meister.
Ach nee, jedes Jahr ist ja auch langweilig. Grüße nach München an dieser Stelle. Also ich hätte da noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten in dieser Welt, so ist es nicht. Aber wir haben ja auch immer nur eine Stunde Sendezeit, von daher wollen wir das vielleicht gar nicht tiefer verfolgen als notwendig.
Ja, das sollte der tobische Imperativ sein. Jeder sollte so leben, möglichst wie es dann, wie es einem geregelten Leben und einem geeigneten Miteinander mit Tobi zuträglich ist.
Da bin ich großer Fan davon und ich hoffe inständig, dass es nächstes Jahr mit dem TK-Schland zeitlich bei mir wieder besser passt und ich meinen dritten erleben kann. Und der erste war super und der zweite war mindestens genauso gut.
Du warst in München nicht dabei, oder?
Doch, ich war in München dabei.
Du warst dabei? Ich habe dich nicht gesehen in München.
Ach, Andreas, bitte. Du hast mich vom Bahnhof abgeholt. Du warst der, dem ich als erstes das Bier aus der Hand geräubert habe, nachdem wir in Nürnberg umsteigen mussten. Voller Drama und so.
Ja.
Nein, ich war in Hamburg und in München. Beim ersten, also in Köln damals, war ich, glaube ich, in Portugal im Urlaub. Und dieses Wochenende kam ein Konzert und eine Party, die dann am Ende doch ausgefallen ist, dazwischen und haben mich den TK-Schland verfolgt.
Du hast den TK-Schland für ein Tote-Hosen-Konzert sausen lassen, ja? Verstehe ich das?
Nein, richtig? Ich habe tatsächlich den TK-Schland für die Mischung aus der ja einer Person, mit der ich diesem Toten-Hosen-Konzert gehe oder gegangen bin, und dieser Party, die dann am Ende doch nicht stattgefunden hat, sausen lassen. Das Konzert selber, da hätte ich locker drauf verzichten können.
An Tagen wie diesen.
Haben sie tatsächlich auch gespielt?
Also ganz ehrlich, dafür gehört Campino geschüttelt.
Aber Campino hat das sehr gut gemacht. Er hat als allerletztes gespielt, das heißt, man konnte schon gehen, als es begonnen hat. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, ihr wollt dieses Lied noch hören, was man immer auf Beerdigungen und Hochzeiten und so hört. Ja gut, dann kriegt das jetzt auch. Also ja, gut. Und er hat wirklich gewartet bis 23 Uhr, bis man dann auch nach Hause gehen konnte und wusste, jetzt ist sowieso Schluss.
Und dann so sich die Ohren zuhalten kann, la la la, so rausgehen kann dann, ne?
Nee, ich habe einfach nochmal ein Bierchen geholt und bin dann nach Hause gegangen. Ja. Reichte auch hin, war auch spät genug. Ich habe mir eine Rippenprellung geholt.
Warst du im Moshpit?
Ja, also deshalb gehen wir da ja hin, um uns da vorne ein bisschen rumzuschubsen. Und das ist jetzt,
du schubst dich in den ersten Reihen von einem Tote-Hosen-Konzert rum?
Ja, natürlich. Hast du das nicht geglaubt?
Nein, das habe ich nicht geglaubt.
Warum denn nicht?
Weil du so ein gesettelter Typ bist.
Ja, bin ich auch. Aber ab und zu muss das dann auch mal sein. Ich kenne das gar nicht anders. Also mein allererstes Konzert, mein Onkel hat mich damals mitgenommen mit, weiß ich nicht, 14, glaube ich. War das halt auch schon so. Und jetzt bin ich 35, also 21 Jahre später. Merke ich, dass nicht nur die auf der Bühne deutlich älter geworden sind, sondern auch ich deutlich älter geworden bin. Und naja, es zwickt heute sehr, muss ich sagen. Das ist jetzt 48 Stunden bald her und weiß nicht, wenn einer der Zuhörer sich vielleicht auskennt, so eine Rippenprellung, so eine grobe Timetable hätte ich ganz gerne. Wann ist es vorbei? Es tut so weh.
Ich glaube, das ist eine fiese Geschichte, oder? Rippenprellung? Ja.
Also allen, mit denen ich drüber gesprochen habe, haben gesagt, das ist bestimmt gebrochen. Ich sage, nein, das ist nicht gebrochen. Und alle sagen, oh, das dauert aber trotzdem lang.
Ich glaube auch, dass das relativ lange dauert.
Ja, das macht mir jetzt voll Mut, ey. Super. Ich kann nicht lachen, ich kann nicht husten.
Mir ist ja mein Zahn halb ausgeschlagen worden bei einem Konzert, ne? Als auch ich in der dritten Reihe war, damals bei Green Day.
Oh ja.
Das war allerdings 6 Monate bevor, das war auch bei den Toten Hosen übrigens, da war Green Day im Vorprogramm der Toten Hosen.
Oha.
In Bielefeld. In Bielefeld in der Seidensticke-Halle.
Bist du verrückt.
Auf der Kauf-mich-Tour. Und da habe ich einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen und ist ein Zahn halb ausgeschlagen gewesen.
Ja, also ja, das ist halt, ne, wer sich in Gefahr begibt da vorne, das, da wobei
kommt
ich ja,
darin
also,
um.
Ja, machen wir uns nichts vor, wir sind ja beide nicht die Kleinsten, uns haut so schnell nichts um. Und deshalb ist das jetzt auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, 15, 20 Konzerte meines Lebens von verschiedensten Bands immer gut gegangen. Ah, aber diesmal war nicht gut. Diesmal war nicht gut.
Nicht?
Ja. Hey, leider auch schon nach einer Dreiviertelstunde oder so. Und dann, wie das so ist, dann trinkst du halt noch ein Bier und sagst, geht gleich wieder. Es ging aber nicht wieder. Und dann musste ich so nach einer Stunde, Stunde 15 dann auch sagen, jo, jetzt trinkst du halt nur noch Bier und turnst da vorne nicht mehr rum. Aber gut, man lernt.
Mann, Mann, Mann. Ich habe Mitteleuropa vermessen in den letzten Tagen.
Hast du dein Handy genommen, hast gesagt, so, jetzt zähl mal die Schritte, ich vermesse jetzt Europa.
Ja, ich habe Paris, München, Berlin, München in 3 Tagen gemacht. Mit dem Zug.
Stark. Mhm. Und alles war pünktlich.
Ja, die ganze Geschichte kennst du noch nicht. Das Problem war der erste Zug von Paris nach München. Da ist der Zug ausgefallen, morgens um 6.40 Uhr. Es war so ein bisschen bitter, weil ich da gedacht habe, ich habe nur 3 Stunden geschlafen und vielleicht ist es nicht ganz so dolle, wenn morgens um 6.40 Uhr der Zug ausfällt, wenn man schon am Bahnhof ist, eine halbe Stunde zu früh, weil da nämlich wegen der Unwetter der Zug nicht gekommen war nach Paris.
Welchen, was bist du gefahren? Also ab wo? Este, Norte, Süde?
Est.
Da musstest du aber auch noch ein bisschen hin von deinem.
Ja, das hat eine Stunde gedauert. Und vor allen Dingen auf dem Hinweg hatte ich ja diese 20 Kilo Gepäck dann mit in Paris. Da waren damals alle Rolltreppen ausgefallen und so. Da hatte ich schon an meinem Ankunftsort die Schnauze voll.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Warum hast du die 20 Kilo auf dem Rückweg nicht mitgehabt? Oder sind da nicht die Rolltreppen?
Doch, die hatte ich auch damit, aber da hatte ich die Rolltreppen alle. Ah. Also da funktionierten die. Und dann bin ich um 7.20 Uhr in den TGV eingestiegen.
Also eine Stunde später.
Dreiviertel Stunden später. Ja. Und da war dann alles pünktlich dann von da an. Ich war halt eine Dreiviertelstunde zu spät.
Und dann fährt man von Paris nach München mit dem TGV?
Von Paris nach Mannheim.
Knapp
3 Stunden. Und dann von Mannheim nach München nochmal knapp 3 Stunden. Also 5.40 hätte ich jetzt gesagt, so ungefähr.
Okay.
Und dann von München nach Berlin. Jetzt sind ja nur noch 4,5 Stunden.
Du bist dann erstmal nach Hause, hast dich ein bisschen frisch gemacht.
Genau, habe ich da noch übernachtet und dann bin ich am Samstagmorgen nach Berlin gefahren zum Rugby. Zur deutschen Rugby-Meisterschaft in Berlin. Und da bin ich morgens hingefahren. 4,5 Stunden. Und jetzt mal ernsthaft, diese Strecke Berlin-München jetzt, wo sie nicht mehr durch die Wicken geht, durch die Walachei, das ist so toll. Das ist so toll. Also diese Strecke ist wunderbar. Und dann bin ich heute Morgen wieder zurückgefahren, auch wieder 4,5 Stunden.
Du bist ja kleiner Wandervogel, muss man ja echt sagen. Ne?
Ja, ich bin jetzt
auch... Hast du zu Hause wiedererkannt?
Ja, ich bin wiedererkannt worden, ja. Ja, aber ich war vorher ja 10 Tage in Paris und deswegen gab es ja letzte Woche keine MSR-WG. Und das war toll in Paris.
Ist das so?
Ja.
Hat es dir gefallen?
Es hat mir großartig gefallen, ja. Wir können ja gar nicht so richtig über dieses Event sprechen, weil wir zwei verschiedene Versionen von Roland Garros kennen. Weil das ist ja in den letzten Jahren komplett umgebaut worden, das Ding.
Ja, aber man erkennt tatsächlich den einen oder anderen Court schon noch im Fernsehen, dass man sagt, ja, das ist 2, das ist 3.
Ja, den Zweier gibt es ja nicht mehr. Aber das ist ja, also alte Veteranen, die dort waren bei den French Open dieses Jahr, die haben da gewimmert im Pressezentrum den ersten Tag.
Orientierungslos.
Wo muss ich hin? Und so, das war schon beeindruckend. Ich jetzt als zum ersten Mal da, also den Einser gibt es noch, die Stierkampfarena, aber auch die wird ja jetzt abgerissen.
Ja, und was ist mit dem Doppelcourt da, 2 und 3 nebeneinander?
Den gibt's nicht mehr.
Aber ich habe das doch gesehen.
Den 2 und 3 gibt's nicht mehr.
Sah der nur so aus?
Das kann sein, ja.
Die machen aber Sachen.
Ja, also den Zweier gibt es nicht mehr. Wen es noch gibt, ist den Dreier-Court. Der ist aber hinter dem Einser.
Ja.
Und dann 4 und 5 sind neu. Und 7 und 9, die, wo ich am meisten gesessen habe, weil ich die am coolsten fand, die sind auch neu. Und das war schon cool. Also diese 9 Plätze, die sind schon super. Möchte ich schon mal sagen. Und welcher Court mir ganz toll gefallen hat bei dem French Open, das war der Kurs Susan Lünglen. Ich habe ja immer gedacht, der wäre so ein bisschen steril, weil den mochte ich nie immer. Also nicht immer, also als ich da im Fernsehen gesehen habe, ich fand den immer so ein bisschen, so ein bisschen kühl, so ein bisschen langweilig, den Susan Langeland. Und dann habe ich da jetzt zweimal gesessen und habe das dann genossen, diese Stimmung genossen. Das war schon cool. Dieser Susan Langeland ist schon ziemlich cool, der Chord.
Cooler Chord.
Ja.
Die haben da ja auch tatsächlich neue Sitze gemacht und so.
Alles aus Holz? Hübscher.
Ja, ja. Mhm. Voll noob. Mhm. Not bad. Also es hat dir gefallen. Mhm. Wie viele Stunden warst du am Tag auf der Anlage?
War ein Traum. 14 ungefähr.
14. Wie viele Stunden hast du da vorne im Pressezelt gesessen?
Ich hätte jetzt gesagt 8, 9. Das Problem war, ich war ja in den ersten Runden da und da hast du ja auf 18 Chords was und wir wollten das ja dann über Twitter wollten wir dann ja auch immer die Leute informieren, wie die ersten Runden so laufen und so weiter. Und deswegen kannst du gar nicht so richtig viel über die Chords wandern. Und deswegen habe ich das immer tagsüber eher dosiert gehalten.
Jetzt habe ich noch dunkel vor Augen und es gab ja auch dieses Jahr wieder das ein oder andere Bild davon, als zum Beispiel Serena und Venus im Doppel auf einem der kleineren Plätze gespielt haben. Lange, lange Schlangen beim Einlass. Mhm. Besonders auf den Außencourts. Wie ist es, wenn du mit deiner Akkreditierung da angewatschelt kommst? Kannst du auf jedem Court sagen, lassen Sie mich
atmen? Nee. Ja. Auf dem 7er und 9er geht das, weil da gibt es einen eigenen Presseeingang dann noch. Und auf den ganz großen Courts natürlich auch. Aber auf diesen kleinen Courts wie 3, 4, 5 oder 13, 14 da hinten, da musst du dich ganz normal in die Schlange reinstellen. Okay.
Dann hast du nichts davon, dass du so ein Bändchen trägst oder
Bänker gehabt. Nee, außer dass du dich in irgendeiner Weise sonst cooler fühlen kannst. Hast du davon nichts. Aber deswegen habe ich diese Chords dann auch so ein bisschen ausgelassen, weil da waren wirklich immer lange Schlangen. Und das habe ich dann immer so ein bisschen ausgelassen dann.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Am schönsten sind immer die Tage, wenn schlechtes oder durchwachsenes Wetter ist und unter der Woche, dann kommst du nämlich auf jeden Court drauf. Dann haben nämlich auch die Franzosen keinen Bock, sich dahin zu bewegen. Und am Wochenende war immer nicht so cool, ne? Da war es voller.
Ja, ich war ja, das erste Wochenende war ich ja nur den Sonntag da war noch gar nicht so viel los. Den Samstag war ich nicht auf der Anlage, da war nur Kids Day. Und auf Montag ging es dann eigentlich. Ich habe einen Tag gehabt, Mittwoch oder so, wo ich kaum über die Anlage kam, weil sich alle Leute durchgeschoben haben. Das war wirklich heftig, aber ansonsten bin ich eigentlich immer so auf die Courts gekommen. Das beste Match, was ich wohl geguckt habe, beziehungsweise was beeindruckendste Match war, das von Matera gegen Shapovalov. Zweite Runde, ne? Auf dem Einser-Court.
Boah, was hat er denn mit dem angestellt?
Das war super. Das war ganz schön super. Insgesamt macht das Turnier dieses Jahr sehr viel Spaß. Finde ich.
Ja, ich finde auch.
Es fehlt noch dieses große Klassiker-Match. Das fehlt noch.
Das stimmt, aber was mir sehr gut gefällt, dadurch, dass ja insbesondere, naja, eigentlich bei beiden, bei den Damen und bei den Herren, Leute, die eher unter die Top 5 gehören, teilweise gar nicht gesetzt sind oder ziemlich schlecht gerankt sind, dass dadurch früh geile Matches zustande kommen.
Mhm. Ja.
Das macht richtig Laune. Ich fühle mich eigentlich jeden Tag, ich habe auch die ersten Tage nicht so viel gucken können, weil ich selber im Urlaub war, aber seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, geht da einiges, was die Zeit angeht. Und muss ich sagen, ich fühle mich jeden Tag mindestens zweimal überragend unterhalten und den Rest der Zeit sehr gut.
Ja, ich kann also über das Turnier bislang auch nicht meckern. Das macht sehr viel Spaß. Was sagst du denn zu Alexander Zverev?
Ach, der Junge, ne? ich muss ja echt sagen, auch da gilt das, was für Konzertbesuche und vorne rumhopsen angeht. Ich werde nicht jünger und ich merke, dass ich wie mein Großvater werde. Der hat dann irgendwann aufgehört, sich Fußballspiele einzeln anzugucken und Tennisspiele sowieso, weil es ihn zu sehr aufregt. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich mir das nicht mehr angucke, aber ich merke, wie sehr es mich aufregt. Und Zverev hat sich ja dann auch tatsächlich ein bisschen angestrengt diese Woche, dass er alles möglichst spannend macht und immer gerne 2-1 in Sätzen hinten liegt. Ich muss sagen, da reg ich mich dann auch schon auf vom Fernseher, ne? Da gehe ich auch mal mit. Und ja, also ich glaube, er ist inzwischen, jetzt ist er zufrieden. Hoffe ich zumindest. Also nicht satt, sondern zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Es kann auch keiner mehr meckern. Nach dieser Bombenvorleistung da mit Rom, Madrid und wo er nicht überall gut gespielt hat. Ich finde, jetzt gegen Team, wenn er verliert, geht die Welt nicht mehr unter.
Das glaube ich auch nicht, dass die Welt dann noch untergeht. Vor allen Dingen, weil Team halt heute so überragend gut gespielt hat gegen Nishikori. Jedenfalls 2,5 Sätze.
Ja, mega, also wirklich mega, mega. Der hat den ganz schön alt aussehen lassen. Aber Zverev, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Kann ja auch nicht gesund sein. Irgendwer hatte doch vorhin getwittert, er hat übelste Blasen am linken Fuß, ja. Und körperlich, klar, ist der noch jung und dynamisch, aber irgendwann, wenn du immer über 3,5 Stunden spielen musst, ob ihm das so gut bekommt, ich weiß es nicht.
Ja, es gab 7 Spieler in der Open Era, die 3 5-Satz-Matches hintereinander bestreiten mussten. 3 davon haben sogar den Titel gewonnen. Das war, einer sogar nur.
Einer, glaube ich, nur, ne? Ja, habe ich vorhin auch irgendwo gelesen.
Guga Kürten, 1997.
Das ist ja auch eine Maschine gewesen.
Das war eine Maschine, Gustavo.
Guga Kürten war eine Maschine. Ja. Also, ja, Hut ab für das, was er da leistet, dass er sich auch am Ende dann nicht hängen lässt. Die Frage ist halt immer, warum zeigt er nicht das, was er so gut kann, einfach 3 Sätze lang und ist dann nach einer Stunde 30 wieder duschen, aber gut, weiß ich auch nicht. Also muss ich auch nicht beantworten können. Vielleicht mag er das einfach. Vielleicht spielt er einfach gerne Tennis. Kann ja sein.
Spielerisch ist das noch nicht zu 100% toll, was Zverev da macht. Spielerisch ist das wirklich noch nicht so richtig toll. Aber er kämpft sich halt durch, er beißt sich halt durch. Ja. Und das hätte er zum Beispiel letztes Jahr vielleicht noch verloren. So ein Match. Wie jetzt heute zum Beispiel gegen Links.
Ganz bestimmt. Und also man muss ja echt sagen, was er hat, ist Nerven. Ja. Er hatte, ich glaube, das war nach dem Spiel gegen, jetzt muss ich kurz überlegen, was das letzte oder das vorletzte, ich glaube gegen Jumur oder gegen Lajovic, wo er dann gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Punkte gespielt habe, ich spiele die einfach. Ich glaube, da ging es um irgendein Match, bei dem er abgewehrt hatte oder so. Ich glaube, er ist einfach abgezockt. Er lässt sich von fast nichts mehr aus dem Konzept so nach außen hin schon, aber er spielt einfach Tennis weiter. Und das macht er gut. Und das, ich glaube, man darf ihn nie abschreiben, egal was da noch kommt.
Das hat er in der Pressekonferenz zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, dass er überhaupt nicht so drüber nachdenkt, oh, wie muss ich jetzt diesen Ball spielen, wie muss ich denn jetzt, das ist ein Matchball gegen mich, das ist ein besonders wichtiger Punkt, sondern er geht da wirklich dran und sagt, wie kann ich jetzt den nächsten Punkt gewinnen? Und das ist, glaube ich, eine relativ gesunde Herangehensweise an sowas.
Definitiv. Und er hat nur ein Spiel der letzten, keine Ahnung, 15 verloren, 20, wie viel, ne, gegen Nadal, das Finale in Rom und davor jetzt in Paris, davor in Madrid und Rom und München. Es ist schwer beeindruckend aktuell.
Ja, ist es.
Hut ab, junger Mann, Hut ab. Und ja. Gut, jetzt Dominik Thiem. Naja, mal schauen. Ich bin gespannt.
Aber wir können ja euch ja dann informieren darüber täglich bei Chip and Charge in unserem Daily Tour le Jour, ne? Dass wir hier bringen, Philipp Joubert und ich, über die aktuellen Ereignisse bei den French Open. Das bisschen Werbung darf mir erlaubt sein, oder?
Das muss erlaubt sein. Ich habe tatsächlich, weil ich es im Urlaub nicht geschafft habe, euch zu hören, habe ich die ersten Tage nachgehört und ich habe es bei Twitter auch schon geschrieben, habe viel gelacht, weil gerade so am Anfang des Turniers, wenn man nicht weiß, wer ist wie in Form und so, müsst ihr natürlich auch ein bisschen weissagen, orakeln und Glück haben. Und oft seid ihr euch ja einig, Philipp und du, aber manchmal kommt es dann halt auch, dass er sagt, naja, ich glaube eher, da gewinnt der oder dann gewinnt der. Und wenn man schon weiß, wie es ausgeht, ist das ganz fantastisch.
Ja.
Aber dann, wenn man auch wieder zeitlich drin ist, dass man quasi morgens das hört, was am Tag vorher passiert ist, nochmal Zusammenfassung, ist das auch sehr, sehr lohnenswert und deshalb solltet ihr Chip and Charge alle erst abonnieren und dann hören. Oder Anna?
Das hast du schön gesagt.
Anna, voll cool, ey. Ja. Muss ich mir Sorgen machen um David Goffin?
Ja, musst du. Der hat Ellenbogenprobleme.
Nein.
Hast du eine Wette laufen?
Ja, natürlich. Nachdem ich gestern meine 5er-Wette durchgebracht habe, dachte ich mir, das mache ich heute wieder. Und 2 sind schon wieder richtig.
Hast du gerade den Flug über Susan Longlen gesehen?
Ja.
Da war nämlich im Hintergrund das der Court 7 und dahinter das Pressezentrum. Das Pressezentrum, was im Cours Chatrier beheimatet ist. Und wo ich dann mit einem 5-Meter-Lauf dann auf der Pressetribüne war, von meinem Arbeitsplatz aus.
Großartig.
Mhm. Bei mir saß nämlich auch der Herr aus Yorkshire drin, in meinem Raum, in meinem Radioraum.
Oh, der mit dem schönen Akzent.
Ja, genau. Der gar nicht so schlimm ist. Zverev macht ein bisschen viel draus aus der ganzen Sache, aber der Kollege Jonathan heißt er, glaube ich, hatte seine 15 Minuten Ruhm.
2-mal.
Was ich ganz nett finde, weil er netter ist.
Ne? Kanntest du ihn schon, bevor er berühmt wurde?
Nein, aber ich kannte ihn halt vom ersten Tag an, weil wir zusammen, wie gesagt, in diesem Radioraum sitzen und er abends dann immer seine 5 Minuten hatte, wo er auf Sendung war da für sein Radio. Daher kannte ich ihn nicht. Ich kannte halt den Akzent. Wir hatten schon vorher darüber gesprochen, woher er kommt, dass er aus Bradford kommt. Und für mich war es jetzt nicht überhaupt nicht schwer zu verstehen, weil ich dann auch, weil ich dann ja auch jedes Jahr in Sheffield bei der Snooker WM bin und insgesamt allgemein kann man sagen, dass der ganz ordentlich zu verstehen ist. Der Akzent ist lustig, aber ja.
Ja, ich glaube, Zverev war einfach, er war einfach gut drauf in dem Moment.
Ja, ja, war. Und mir gegenüber war er auch gut drauf. Also wenn ich wirklich Fragen gestellt habe, hat er immer gute Antworten gegeben.
Habt ihr euch lieb jetzt?
Ja, wir sind so.
So dicke Sala.
Ja. Auf jeden Fall, das hat die letzten 10 Tage so ein bisschen beherrscht, meinen Arbeitsalltag. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr davon erzählt, von diesen French Open.
Ja, mit Recht. Ich habe gestern und heute mit meiner Rippe nur auf dem Sofa gelegen und Tennis geguckt. Deshalb ist doch völlig fantastisch, dass wir darüber so lange sprechen können. Ja.
Ich war gestern auch beim Rugby.
In Berlin.
Ja, bei der Deutschen Meisterschaft. Im Stadtderby zwischen der RG Heidelberg und dem Heidelberger RK. Was den Kommentar nicht unbedingt erleichtert hat gestern.
Das stimmt. Ja.
Und der Heidelberger RK hat gewonnen 47-12. Es war vorher zu erwarten, aber ich habe nicht gedacht, dass es dann so klar war am Ende, weil eben beim RGH spielen viele 7er Nationalspieler und da habe ich gedacht, vielleicht können die da noch ein bisschen was entgegensetzen mit ihrem Spiel. Das konnten sie aber leider nicht. Und deswegen war das leider eine sehr klare Geschichte. Und am Ende, aber das war toll gemacht da im Stadion an der Buschallee in Berlin. Die haben sich in Eigenarbeit, haben die sich so Clubhaus errichtet und haben eine kleine Tribüne in so einen Wall reingehämmert und so weiter. Also das ist ein wunderschönes kleines Stadion. Und da waren 1100 Zuschauer. Und dann hatten sie Hüpfburg und Fressbuden und Getränkebuden und so. Und das war ziemlich cool alles.
Und du musstest kommentieren, so ein Mist aber auch.
Ich habe kommentiert, genau.
Konntest deshalb kein Tennis gucken und natürlich auch nicht warten, dass das Länderspiel endlich angepfiffen wird. War das gestern? Ja, das war gestern. Länderspiel.
Ja.
Hast du nicht gesehen?
Nein, ich habe keine Sekunde davon gesehen.
Andreas, Deutschland hat verloren.
Nein, Testspiele, ernsthaft.
Wie soll Deutschland jetzt noch Weltmeister werden?
Oh, Gott sei Dank reicht die Zeit nicht mehr, dass das Jogi Löw vor den Innenausschuss geladen wird, wie es 2006 der Fall sein sollte, als man 4-0 gegen Italien oder so verlor.
Fantastisch, 2 Monate
vor der eigenen Weltmeisterschaft. Also ernsthaft, das haben wir dann nun wirklich jedes Mal erlebt. Dass die deutsche Nationalmannschaft vor links kein Bein an die Erde bekommt. Ich weiß noch, dieses eine Jahr, wo sie gegen Ungarn verloren haben, wo die Ungarn noch von Lothar Matthäus trainiert worden sind.
Ungarn wurde mal von Lothar Matthäus trainiert?
Ja, das ist ein bisschen länger her. Das war auch vor einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Deutschen dann danach gemacht haben.
Abgemeldet haben sie sich.
Ja, hoffentlich. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wann Lothar Matthäus Nationaltrainer von Dings war, von Ungarn.
Lothar Matthäus war Nationaltrainer von Ungarn 2004 bis 2005.
Dann das war 2004. Das war das Debüt von Schweinsteiger und Podolski damals. Gut, da ist die Europameisterschaft 2004 auch nicht ganz so gut gelaufen damals, das gebe ich zu. Aber danach war es ja auch so. Ne?
Oh, das stimmt.
Oh, die Europameisterschaft 2004 war nicht schön. Heidewitzka war die nicht schön.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Da erinnere ich mich tatsächlich nur ganz wenig dran, weil ich damals noch studieren war. Und da haben wir den ganzen Tag nur gesoffen. 6.6.2004, 19 Uhr, Deutschland verliert zu Hause 2-0.
In Kaiserslautern,
im Fritz-Walter-Stadion. Schiedsrichter Steve Bennett und der Doppeltorschütze war Sandor Torgelle für Ungarn. Allerdings verzichtet die Seite, auf der ich gerade gelandet bin, darauf, irgendwie eine Aufstellung uns zu präsentieren. Oder?
Ja. Und Sandor Torgelle war doch auch dann irgendwann mal war der nicht sogar mal in der Bundesliga oder so? Warte, das gucke ich jetzt auch nochmal nach gerade.
Übrigens, das weiß ich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass Sabor Schusti, Hannover 96-Legende, gespielt hat.
Torgelle hat in Düsseldorf gespielt, in Augsburg, bei Carl Zeiss Jena.
Bist du verrückt.
Ja.
Ne? Und bei Düsseldorf 2. Überragend. Und Deutschland hat immerhin in diesem Spiel Andreas Hinkel, Christian Wörns
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Freddy Bobic und Miroslav Klose aufgeboten. Also ja. Bitte, Jens Nowotny.
Und wie gesagt, Podolski damals noch mit seinen blonden Strähnchen.
Bestimmt.
Mhm.
Bestimmt.
Und auch Schweinsteiger in seinen blonden Strähnchen. Und die hatten ihr Debüt damals da.
Beide eingewechselt worden.
Und da gab es bei der EM gab's das Lettenspiel. Als man gegen Lettland nur unentschieden gespielt hat. In einem fürchterlichen Fußballspiel. Und Oliver Kahn sprach immer nur vom Lettenspiel. Das Lettenspiel.
Vielleicht war es auch das letzte Spiel. Ja. Das letzte Spiel war dann gegen Tschechien, ne?
Ja, das war gegen Tschechien. Ah. Ja, ja, ja. Da war noch Milan Baroš, oder? Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche EM schlimmer war. Die EM 2000 oder die EM 2004?
Die EM. Milan Baroš ist Torschützenkönig geworden, oder?
Ja, ich glaube.
Mein Kumpel Hans hat auf ihn getippt, vorm Turnier. Kein Witz. Feiert er sich heute noch für, deshalb weiß ich das auch.
Seit 14 Jahren muss man sich die Geschichten anhören.
Seit 14 Jahren höre ich mir den Scheiß hier an. Ich glaube, ich bin da auch komplett ausgestiegen. Ach nee, ich bin wieder eingestiegen, als ich gerade mal nicht studieren war und die Griechen auf einmal so gut wurden. Ah, weil ja, bloß, die Person, mit der ich wegen der ich auch zum Toten Hosen Konzert gegangen bin, ist Griechin. Und mit der habe ich viel gefeiert in der Zeit.
Mein Sohn bleibt Grieche. Und da hatte Rolf Töpperwien damals eine tägliche Audienz bei Otto Rehhagel. Und das war Heldenjournalismus pur. Rolf Töpperwien ist damals im Staub gekrochen vor Otto Rehhagel. Und Otto Rehhagel hat ständig so jeden Tag so seine Weisheiten rausgehauen. Und dann hat Griechenland mit diesem unglaublich hässlichen Fußball die Europameisterschaft gewonnen. Ich meine, ich habe es ihnen damals sehr gegönnt. Fand ich super, weil das eine super Geschichte war insgesamt. Aber Rolf Töpperwien war jeden Tag bei Otto Rehhagel und das war Fandom.
Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, dass es fantastischer Fußball war, mit dem sie gewonnen haben. Das haben sie wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und gegönnt habe ich es denen auch. Wer sollte denn? Ah, guck mal, wer da im Halbfinale war. Halbfinale Portugal gegen die Niederlande und Griechenland gegen Tschechien. Ja. Junge, Junge, Junge.
Und wie hieß denn der Abwehrturm aus Griechenland? Delas. Trajanos Delas hieß der. Der Abwehrturm. 2,50 Meter groß, 170 Kilo schwer.
Trajanos. Vielleicht auch nur 1,96, aber das macht nichts.
Hast du das schon wieder gegoogelt?
Also ist verständlich. AS Rom hat er gespielt zu der Zeit.
Ja, das ist ein halbes Jahr älter als ich. Damals, als die Spieler noch älter waren als ich.
Ah, oh, schön, ne? Mhm. Geht alles so schnell vorbei. Und Angelo Karisteas hat das Problem gelöst. Und hat
Theodoros Zagorakis, Georgios Saitarides.
Fantastisch, oder?
Angelos Basinas, das war super damals.
Was für eine Truppe. Und König Otto von Griechenland, der muss doch immer noch nichts bezahlen, wenn er in Griechenland einkaufen geht, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, der kriegt immer noch die Runde aufs Haus dann.
Alles immer und komplett.
Ah, jetzt zeigt die französische Regie gerade die Blase unterm Fuß von Fernando Verdasco.
Möchten wir das sehen?
Nein, möchten wir nicht unbedingt sehen.
Möchten wir nicht sehen. Ist sie größer als die Blase von
Jon Chung? Nee, ja, ist sie nicht.
Ja. Na, dann ist ja nicht so schlimm. Chung ist jetzt das Benchmark für Blasen.
Ja. Ja, das war allerdings damals wirklich fies.
Ja. Sollen wir die Sendung Benchmark für Blasen nennen?
nee, da kriegen wir die falsche Klientel als Hörer.
Und wir freuen uns doch über jeden Hörer.
Ja. Aber, also wird die jetzt aufgestochen, die Blase?
Der ich hab den anderen Stream an, das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung.
Der guckt da mit einer Schere, guckt er da hin. Und Novak Djokovic isst seine Datteln. Hat er immer so eine kleine Tupperware-Box und da... Nee, jetzt macht er da wirklich was mit der Blase. Ich will's gar nicht.
Und das gute, schöne Cola. Lecker. Mhm. So, jetzt haben sie ihm, die Tonne haben sie ihm da rangeholt. Oh, ja, genau. Ey, Sportlerfüße sind auch so mit das Ekligste, was die Welt jemals gesehen
hat. Ja, Gott sei Dank, hier sind ja jetzt 4 Zehen abgedeckt dann von ihm. Beziehungsweise schon verbunden.
Aber das matschige Hacken sieht auch nicht so gut aus.
Ich habe da immer mal so eine Fotostrecke gesehen von Fußballerfüßen. Ich glaube, das ist eher so, dass sie...
Puh. Muss man mögen, ne?
Ja. Also das mag nicht jeder. Ich habe dir doch mal von meiner Howard Carpendale-Geschichte erzählt, ne? Den ich auf dem Klo getroffen habe.
Ja.
Jetzt hatte ich bei den French Open hatte ich wieder gute Klo-Begegnungen.
Oha.
Mats Wielander Und dann stand ich einmal zwischen Jim Courier und Henri LeCount.
Gesagt, na Kleine. Sehr schön.
Ja. Also, da war ich aber von Ehrfurcht.
Gehen die noch selber aufs Klo oder lassen die aufs Klo?
Nein, die gehen noch selber aufs Klo. Ja, da, wo der Kaiser auch zu Fuß hingeht.
Das ist beeindruckend, ja. Ich habe Jürgen Dreves gepinkelt.
Oh, das ist auch nicht schlecht.
Ja, geht so. Begeistert mich jetzt auch nur so semi, nachdem ich deine drei Jungs gehört habe.
Ja, also ernsthaft, Jim Courier und Mats Wielander und Henri LeCount. Ne?
Wenn du zwei hättest streichen müssen, wen hättest du behalten?
Wenn ich mich für einen einzigen entscheiden müsste, mit dem ich das Klo am liebsten geteilt hätte, hätte ich gesagt Jim Courier. Der hat zweimal die French Open gewonnen.
Ja, und ist ein cooler Typ, glaube ich. Also der coolste auch von denen.
Vor allen Dingen kann er gut interviewen.
Ja, genau. Daher mögen wir ihn ja eigentlich aktuell so am liebsten, würde ich sagen. Ja. Wahnsinn. Dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass du nach Paris gefahren bist.
Allein da
jetzt alles auf den Fuß.
Alleine dafür hat es sich gelohnt. Junge, der kriegt jetzt aber ordentliche Verpackung da auf den Fuß. Wie soll er denn da noch laufen können?
Ja, das frage ich mich auch gerade. Hätte nicht eine Schmerztablette ähnliche Wirkung? Naja, gut. Oh, Alter. Das muss doch keiner sehen. Leute, guckt auf gar keinen Fall Eurosport.
Eurosport sollte jetzt im Moment einen FSK 18 Sticker kriegen.
Ja, es geht da noch mehr drum.
Ja.
Wie soll er noch zweimal rum und dann ist der ganze Fuß weg.
Ja, wie soll er da denn noch laufen können? Ich meine, er verliert jetzt in drei Sätzen gegen Djokovic und ist auch gut, dass Djokovic ins Viertelfinale kommt. Ist der bessere. Ja. Haben wir denn noch irgendwas?
Ist das so?
Haben wir noch irgendwas Sportliches zu besprechen?
Oh, auf jeden Fall.
Morgen gibt Jogi den Kader bekannt, oder?
Ja, Jogi, juhu, Jogi. Nach gestern sollten Sie vielleicht gar keinen mitnehmen, würde ich vorschlagen. Außer Manuel Neuer. Das ist heute übrigens durchgesickert. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen
hast. Nein.
Grünes Licht für Manuel.
Ja.
Große Erleichterung überall. Also
es war von der ersten
bei den Twitterern, die es nicht mehr lesen können.
Es war von der ersten Sekunde an klar, dass sie den Neuer mitnehmen.
Wenn er sich nicht den Fuß nochmal bricht, nehmen die ihn mit. Das habe ich gesagt, dabei bleibe ich. Und natürlich wird er spielen und Ter Stegen, Grüße, Pech gehabt. Ist halt so.
Tut
bleibt für ihn. Ist es nochmal so.
Ja, ist es halt auch.
Ja.
Was haben wir denn noch an Sport?
Ja, also Jogi gibt dem Kader bekannt. Das finde ich ist schon mal, das ist morgen schon mal ein dickes Ding. Wir müssen noch vier Streichkandidaten finden. Also allen voran du, weil ich habe meine schon.
Wir zwei jetzt?
Nein, wir suchen keine Streichkandidaten, wir sind doch nicht bekloppt, wir sind doch nicht ZDF.de. Da haben nämlich gestern über 10.000 Leute abgestimmt, hat ganz stolz Katrin Müller-Hohenstein erzählt. Und da hat das Jogi erzählt und dann hat Jogi sie angeguckt und hat gesagt, ist mir doch scheißegal. Also so habe ich das jetzt formuliert, er hat das aber nicht weit weg von, ist mir doch scheißegal.
Ja.
Und dann hat Katrin Müller-Hohenstein das auch ganz schnell wieder gelassen, ihn darauf anzusprechen. Schmunzeln musste ich aber
trotzdem. Als damals der FC Bayern Meister geworden ist gegen Leverkusen, wo Leverkusen in Haching verloren hat. Da gab es doch das war damals noch Fußball auf Sat.1.
Ja.
Und da wurde Stefan Effenberg in der Sendung, da gab es quasi den Fußballer des Jahres bei Sat.1 und das war der goldene Fuchs oder so, F-U-X-X, wurde verliehen. Und den hat dann Michael Ballack bekommen und nicht Stefan Effenberg. Und dann wurde live in der Sendung, wurde Stefan Effenberg vom Moderator gefragt, ob er es schade fände, dass er nur den silbernen Fuchs bekommen hätte und Michael Ballack den goldenen Fuchs. Und da Stefan Effenberg leicht alkoholisiert dann geantwortet hat, ernsthaft, ist mir scheißegal, welchen Fuchs ich hier bekomme.
Hörst du das?
Ja.
Meistertitel?
Ich glaube, das war das
Segment. Das war genau, das war das. Jörg von Torra war das damals.
Jörg von Torra, genau.
Ja.
Freut tierisch. Olli Kahn in einem unfassbar schick roten Pullover.
Ja.
Das ist ganz großartig. Das ist scheiß X-Star, hat er gesagt.
Genau, das ist scheiß X-Star. Aber dass du das schon wieder gegoogelt hast. Also jede Woche aufs Neue bist du in meinem Herzen ganz weit vorne, weil du so unfassbar schnell am Google-Button bist.
Team Flinke Finger.
Ja.
Also morgen für den Tag, ist morgen Dienstag. Oh, es gibt für Montag gar keine Karten mehr für French Open. Das ist aber sehr ärgerlich.
Ja.
Ich wollte doch jetzt noch auf dem Schwarzmarkt noch schnell zwei Karten kaufen für Philipp Chatrier. Na gut.
Und den Dings, der damals, Effenberg hat damals auf dem Balkon, hat er angestimmt, hier Vizemeister Daum. Es war eine lustige Meisterschaft damals mit Haching.
Ich fand's fantastisch. Also ein voran, weil Leverkusen es am Ende verkackt hat. Sorry, Grüße an alle Leverkusen-Fans. Aber da war ich tatsächlich dann auch mal, konnte ich gut damit leben, dass Leverkusen es nicht geworden ist. Darf man das sagen, ja, ne?
Ja, darf man sagen. Aber das war damals dieses Jahr, wo Leverkusen ja in allen drei Wettbewerben dann irgendwann das Finale verloren hat.
Ja.
Und ich weiß noch, dass das damals wirklich... Ich habe damals noch in Bremen gewohnt, dass ich ganz Bremen aufgebracht war wegen der Leverkusen-Spiele und dass die ganz Deutschland war Leverkusen-Fan. Damals gab es noch keinen Twitter, deswegen durfte man das damals noch sein. Ne? Also
ich war es trotzdem nicht.
Ich habe damals ja auch ein heimliches Fantum für Bernd Schneider gehabt. Ich fand ja, Bernd Schneider war ein ganz, ganz feiner Fußballer.
Das ist auch richtig, aber falscher Verein halt.
Ja. Ja. Aber hätte Bernd Schneider nicht im WM-Finale 2002 den Pfosten getroffen in der 40. Minute, sondern das Tor, dann wäre Deutschland 2002 Weltmeister geworden. Und bis heute würde es Dissertationen dazu geben, wie konnte das passieren, dass Deutschland 2002 Weltmeister wird.
Ich habe heute Tobi Escher gelesen, der die Weltmeisterschaftsmannschaften von Deutschland, ich glaube seit 1954, einsortiert und eingeordnet hat.
Ja.
In eine persönliche Lieblingsreihenfolge und ja, 2002, Spoiler-Alarm, kam jetzt nicht so weit oben drin vor, obwohl das Finale erreicht wurde und ja, man würde es wahrscheinlich heute immer noch nicht verstehen, wie du gesagt hast, warum das überhaupt ins Finale gereicht hat und dann, wenn Kahn einen guten Tag gehabt hätte, wäre Deutschland wahrscheinlich trotzdem Weltmeister geworden.
Das war für mich eine der ganz großen unbekannten Weltmeisterschaften, weil damals ja auf Premiere übertragen worden ist und jeden Tag nur ein Spiel gezeigt worden ist im Free-TV. Und dann hat man sich das halt morgens angeguckt, aber so richtig viel hängen geblieben ist von dieser WM nicht.
Echt nicht?
An Jung-Wan, der Südkoreaner.
Was? Ja.
Dann das türkische Team, was damals überragend gut gespielt hat.
Halbfinale.
Ja. Und der Typ, der aus Augsburg kam und so gut Deutsch sprach, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Hakan Şükür zum Beispiel auch.
Ja, fantastisch.
Da gab es letztens einen New York Times Artikel über Hakan Şükür, der jetzt in den USA wohnt und mit dem ganzen großen Quatsch nichts mehr zu tun haben möchte.
Der hat doch eine Dönerbude aufgemacht oder irgendwie sowas?
Ja, auf jeden Fall lebt er relativ zurückgezogen in den USA.
Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich dir nie erzählt, wie ich die WM 2002 erlebt habe?
Nein, hast du nicht. Glaube ich nicht.
Ernsthaft nicht?
Ich weiß es nicht.
Das war, ich habe Abitur 2001. Hab dann Zivildienst gemacht und war rechtzeitig fertig zur Weltmeisterschaft 2002. Und wie das halt so ist, wenn du 2001 Abi gemacht hast, alle deine Freunde sind zu der Zeit auch fertig mit Bundeswehr oder Zivildienst, ja. Beziehungsweise bei uns war es, glaube ich, alles Zivildienst. Und hatten sehr, sehr viel Zeit im Mai, Juni, Juli, bevor dann im August das wirklich wahre Leben losging. Und so haben wir die komplette Weltmeisterschaft. Ich habe kein Spiel verpasst. Ich habe jedes Spiel von Anfang bis Ende gesehen. Wir haben uns morgens, ich glaube, die Anschlusszeiten waren immer so 7, 9, 11, 13 Uhr.
Ja,
oder
genau,
sowas.
Mhm.
Haben wir uns beim Kumpel getroffen, der in einem sehr komfortablen Haus wohnte, direkt an der Straße wunderbar zu erreichen. Und haben, jeder hat was zu Frühstück mitgebracht, immer so rundherum. Und dann haben wir da jeden Tag Fußball geguckt. Bis zum geht nicht mehr. Wir haben uns wirklich alles angetan. Von Südkorea gegen Polen bis Südafrika gegen Slowenien und Senegal gegen Uruguay auch. Beziehungsweise Senegal haben wir sogar sehr gefeiert, weil wir uns vorher festgelegt haben, Senegal wird unsere Mannschaft.
Senegal hatte kein schlechtes Turnier da, oder?
Nee, die haben, glaube ich, Viertelfinale erreicht.
Ja, genau.
1-0 gegen die Türkei verloren und Gruppenphase überstanden, musste auch erstmal machen in der Gruppe mit Dänemark, Uruguay und Frankreich. Also ist jetzt kein Selbstläufer. Und es war fantastisch. Und ich war einmal betrunken während der ganzen Weltmeisterschaft zum Finale.
Ja.
Das hat dann Deutschland ja auch verloren. Habe ich gut hingekriegt. Und ansonsten haben wir da morgens gesessen und Kaffee und heiße Milch getrunken. Und es war ein ganz, ganz tolles Turnier. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich war nur einmal morgens im Irish Pub, als England gegen Brasilien gespielt hat und David Seaman sich hat von Ronaldinho überlisten lassen aus 40 Metern.
Am 21.06. um 8.30 Uhr ging's los.
8.30 Uhr, genau. Und dann dieses Irish Pub lag direkt am, oder liegt immer noch direkt am Bremer Hauptbahnhof. Und die ganzen Leute, die ganzen Pendler kamen nach Bremen rein und ich stand vor dieser Kneipentür und wartete darauf, dass es aufgeht. Und da fühlte ich mich dann so ein bisschen so nach dem Motto, vielleicht solltest du auch mal was überlegen, was du aus deinem Leben so machst, wenn du hier gerade um 8 Uhr morgens vor der Kneipe stehst.
Oder du machst alles richtig.
Ja,
Michael Owen 1-0, Rivaldo 1-1, Ronaldinho 1-2, Ronaldinho wegen grobes Foulspiel. Gott, Stotter. In der 57. Minute noch die rote Karte gekriegt.
Ja. So ging es mir aber hier mit jedes Spiel gesehen und mit Freunden immer getroffen. So ging es mir bei der EM 96. Das war mein Abi-Jahr. Und da habe ich dann das war in der Zeit, wo ich nichts zu tun hatte. Und es war großartig.
Fantastisch. Da war ich noch zu klein für sowas. Da war ich 14. Da habe ich halt voll geguckt, wenn Papa das erlockt hat oder Mama oder so. Ja, das stimmt auch nicht. Da habe ich auch, glaube ich, alles gesehen, aber halt nicht so wie 2002, wo es halt wirklich was ganz, ganz Besonderes war. Werde ich nie vergessen. Mein Lieblingsturnier bisher, zumindest von den Weltmeisterschaften. Cooler als 14.
Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de.
Ja, hast du jetzt deine drei Spieler gefunden, die wir streichen? Nee, vier müssen wir streichen. Nee, machen wir auch nicht.
Trapp und Tar sind wohl dabei, ne?
Ja, denke auch.
Und wer noch?
Ah, mal gucken.
Ich glaube,
wir kriegen morgen noch die Marco-Reus-Mitteilung, dass er sich verletzt hat. Würde ich wahrscheinlich wirklich ein kleines Tränchen verdrücken, aber wundern würde es mich nicht.
Ja, aber dann wird Leroy Sané der große Star bei der WM.
Glaube ich nicht. Auch gestern, ich glaube auch Tobi Escher, große Diskussion oder beziehungsweise irgendwer hat ihn gefragt, warum der bei Man City so geil spielt und in der Nationalmannschaft eher unterdurchschnittlich, hat er erklärt mit dem Spielsystem von Jogi Löw, dass er da einfach diese Position, die er bei Manchester City spielt, gibt's für ihn einfach nicht. Ja, und das finde ich schade, weil du hast recht, das wäre natürlich eine Mega-Geschichte, wenn der, ich sag mal, 2 Tore vorbereitet, 3 selber macht, Deutschland zum Weltmeistertitel schießt, könnte ich mit leben.
Ja.
So zwischendurch. Besser als wenn Timo Werner das nach Vorlage von Sebastian Rudi macht. Da geht mir jetzt nichts ab.
Timo Werner und Sebastian Rudi gelten nach der WM als das kongeniale Duo, was jetzt auch im Verein zusammenspielen muss.
Super, oder? Ne? Auf Jahrzehnte hin und schlagbar werden wir sein, Andreas.
Ja, auf Jahrzehnte, wenn dann auch die Spieler der DDR dazu kommen.
Genau. Ja. Wenn wir die erstmal noch haben. Ach, was schön. Ja. Ich freue mich weiterhin. Mein Bock auf die WM hat nicht nachgelassen.
Ja, ich bin auch dabei. Also ich werde ja auf jeden Fall dabei sein. Aber während der WM übrigens haben wir auch Live-Sport hier bei meinsportradio.de. Die BMW International Open. Ab dem 21.06. bis zum 24.06. Du wirst vor Ort sein.
So hört man.
Du machst Field-Reporter.
So hört man. Ich weiß noch gar nicht, was ich da mache.
Du gehst einfach mit Martin Keimer mit und fragst ihn nach jedem Loch, wie es jetzt so gewesen ist für ihn.
Und kriegst nach jedem Loch ein schönes 6er Eisen an den Kopf.
Ja, und wirst vom Caddy gefrühstückt.
Wahrscheinlich.
Ja? Aber wir haben vorher auch noch Live-Sport. Am 15.06. Baseball, Mainz Athletics gegen Haar Disciples, was ein ganz wichtiges Spiel ist in der Bundesliga Süd. Und am 16.06. bin ich ja wieder im Einsatz. Rugby-WM-Qualifikation, Deutschland gegen Portugal.
Oh. Wo?
In Heidelberg ist das.
Oh, ich dachte, die wollten nach Hannover kommen.
Ja, aber das ist ja dadurch, dass es jetzt nochmal verlegt worden ist, das Spiel, um eine Woche. Und dadurch, dass sich European Rugby ja im Moment nur wirklich schlimm anstellt, mussten sie das in einem Ort machen, wo sie die Logistik haben und wo sie kurzfristig das alles hinstellen können oder auf die Beine stellen können. Und in Heidelberg haben sie halt ein Stadion, wo 3000 Leute reinpassen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir es im Fritz-Grunebaum-Sportpark.
Ne? Überzeugt mich jetzt nicht komplett, muss ich gestehen, aber ist soweit okay.
Ja.
Hätte ich gerne in Hannover gehabt hier.
Ja, ich hätte auch Bock gehabt auf Hannover.
Welchen Tag ist das?
16.06.
Hätte ich gar nicht gekonnt.
Ist aber erstmal schimpfen, ne?
Ja, die haben das ja 12 Mal verlegt und die ersten 13 Mal konnte ich und jetzt beim 14. Mal kann ich nicht.
Ja.
Toll.
Was hast du denn da?
Da bin ich
ja im Urlaub. Du bist ja im Urlaub, genau.
WM gucken.
Deswegen gibt es am 17.06. noch keine MSRWG.
Unter anderem an dem Tag. Wir werden eine intensive Sommerpause erleben, glaube ich.
Ernsthaft?
Ja, die Woche drauf bin ich beim Golf.
Ach ja, aber da kannst du auch vom Golf aus was machen.
Ja, dann kriege ich von den Golfjungs an, sagt, dass ich da keine Zeit habe.
Ah, das geht schon.
Das müssen wir nochmal eruieren, Andreas.
Ja, das werden wir nochmal eruieren. Ne? Oder ansonsten machst du das morgens, bevor die Live-Sendung auf den Links geht. Dann machen wir morgens halt was.
Oh, ey. Hört ihr das, liebe Zuhörer? So werde ich hier gegängelt von Andreas.
Und ach nee, am 24. bin ich ja selber auch nicht da. Da bin ich aber Pearl Jam in Padua.
Ach Gott sei Dank.
Da haben wir 2 Wochen auf jeden Fall. Nächste Woche sind wir noch da, ne?
Ja.
Und danach haben wir 2 Wochen Pause.
Fantastisch.
Und dann können wir erst am 1. Juli wieder. Und am 1.
Juli sind wir da. Oh, nächste Woche wird spannend. Aber da ist ja auch French Open Finale. Da hoffe ich, dass ich rechtzeitig aus dem Urlaub wieder zurück bin.
Ja, das ist ja nur, ne?
Was denn? Ja, ich bin im Urlaub, Mensch. Das wird hart. Aber du hast doch auch gar keine Zeit an dem Tag.
An welchem?
Am nächsten Woche, am 10.
Da kann ich doch nebenher das Tennisspiel gucken und mit dir zusammen die MSRWG aufnehmen.
Das war nicht das, was ich meinte.
Ach so, ja.
Oh, oh. Ja. Grüße an dieser Stelle.
Grüße.
So, jetzt haben wir hier aber genug in Orakeln gerätselt, in Rätseln orakelt. Was hast du mitgekriegt? Wir müssen auf jeden Fall noch drüber sprechen, über US-Sport. Und zwar nicht über Baseball, auf gar keinen Fall über Baseball.
Nein, über die NBA-Finals.
Über die NBA-Finals und über die NHL-Finals. Hast du, wir fangen mit Basketball an, hast du das Ursprungsvideo und die anderen 4292 witzigen Videos gesehen, wo, wie heißt er, JR?
JR Smith, ja.
J.R. Smith sich den Ball geschnappt hat und durch die Weltgeschichte gelaufen ist.
Ich habe ja heute noch ein Video retweetet, wo ein Typ doing the J.R. Smith way da einfach nur noch durch die Straßen dribbelt, neben ihm jemand herläuft und die ganze Zeit gestikuliert, wild gestikuliert, warum er nicht wirft.
Das war fantastisch.
Ich habe den Wurf im Radio erlebt. Ich bin morgens, das war Donnerstag auf Freitag, ich bin morgens von Paris nach München gefahren und habe am Bahnhof gesessen oder kurz vom Bahnhof gesessen und habe diese Szene im Radio verfolgt.
Welches Radio ist das dann?
Das war NBA, hier League Pass, da kannst du es dann auch die Radio übertragen. Das war, die waren schwer schockiert. Wie das da gerade passieren konnte.
Wollen wir den Zuhörern kurz noch erklären, was passiert ist?
Ja, sie hatten 4 Sekunden auf der Uhr. Es hatte einen Freiwurf gegeben. Es war unentschieden. Es hatte einen Freiwurf gegeben. Und der ist an den Ring gegangen. Und J.R. Smith hat den Ball aufgeschnappt und hatte nur noch einen Gegenspieler vor sich. Also er hätte hochgehen können zum Layup und hätte das vielleicht dann die 2 Punkte machen können. Und dann hätten die Cleveland Cavaliers mit 2 Punkten geführt. Stattdessen wusste er aber den Score nicht und er hat gedacht, sie führen, hat sich den Ball geschnappt und ist bis in die eigene Hälfte gelaufen. Hat dann erst mitgekriegt, dass er ja vielleicht dann nochmal werfen oder passen sollte. Und dann in dem Moment guckt ihn LeBron James ganz entgeistert an und er hat hinterher gesagt, ja, ich wusste ja, dass es unentschieden steht und ich habe nochmal geguckt, ob da der eigene Mann da ist oder so.
Er hätte vorhin auch zu James passen können, ja. Der stand dann auch komplett blank, das wäre auch noch gegangen zeitlich.
Das war ein so dermaßener Gehirnfurz von J.R. Smith und das darf dir nicht passieren in so einem Spiel.
Nein, das darf dir tatsächlich nicht passieren. Jetzt führen die Golden State Warriors mit 1-0. Heute Nacht, wenn mich nicht alles täuscht,
ja,
ist Spiel 2 und danach kann schon fast zu Ende sein.
Was für ein Gehirnfurz.
Ja, also ich kann ja nur vermuten, was ihnen da durch den Kopf gegangen ist. Aber es wird ja vermutlich sowas gewesen sein, okay, die beiden sind drin, dann führen wir und dann müssen wir nur noch die Zeit runterkriegen.
Ja, genau.
Was da halt nicht so ganz gut geklappt hat, war das mit dem, die beiden sind drin. Also eigentlich ist er überhaupt nicht schuld.
Nein, J.R. Smith trifft gar keine Schuld bei dieser Geschichte. J.R. Smith ist hier das Opfer.
Oh, ich wünsche ihm inständig, dass er heute Nacht das Spiel in der letzten Sekunde mit einem schönen, weiß ich nicht, mit so einem Notwurf aus der eigenen Hälfte oder so rettet.
Mit einem Dreier vom Parkplatz.
Dreier vom Parkplatz, genau. Das wäre das, was ich ihm gönnen würde. Was ist mit David Goffin?
Er hat Ellbogenprobleme.
Der soll aufhören, er soll Tennis spielen und das bitte für mich gewinnen.
Ach so, du hast schon wieder eine Wette laufen.
Ja. Bevor wir aber noch über nichts anderes mehr sprechen. Eishockey, Vegas Golden Knights, guten Start gehabt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt auch noch Ovechkin seinen Meistertitel holt, ne? 2018 hat schon einige skurrile Sportereignisse erlebt hier.
Ja, ich brauch das auch nicht.
Aber also ich fänd's lustig.
Nein, wenn Washington, oh ne.
Doch, nee. Washington, also ganz ehrlich, wenn du in Washington lebst, Sportfan bist und deine Franchises da hast und seit 20 Jahren nur diesen Käse erlebst mit allen Teams, mit wirklich allen Teams.
Ja, aber ist doch nicht schlimm.
Für dich nicht, aber für den Washingtoner Sportfan.
Ach so. Ja, nee, fände ich jetzt auch weiterhin nicht schlimm. Na ja, meinetwegen soll es gewinnen, dann hat der Ovechkin, dann hat er doch alles, ne? Dann
ja, ist dann er
Olympia,
er
Welt und Stanley hat er dann auch. Ja.
Dann fehlt ihm nur noch der Präsidententitel, aber es könnte sein, dass dann Putin sagt, nach meinem Tod wirst du Präsident. Einfach per
oder
Dekret.
Putin sagt bis hier noch nicht weiter.
Ja, oder so.
Okay. Ja, ja. Also, nee, nö.
Also,
bin ich jetzt nicht so Fan von, aber ich glaube, dass die werden das runterspielen. Also das, was Vegas da abgerissen hat, das war ja schon mega, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als mega. Und jetzt, ja.
Seitdem, mein Handy sagt mir gerade, ihr üblicher Alarm ist aus. Montag 4.40 Uhr einschalten, Fragezeichen. Legt dich gehackt,
ja, Handy. Warum stehst du sonst montags um 4.40 Uhr auf?
Nein, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Von Donnerstag auf Freitag bin ich um 4.40 Uhr, da bin ich aufgestanden, als ich zum Zug musste.
Du planst das alles nicht so gut, André.
Doch, das ist alles super geplant gewesen. Doch, doch. Also,
auf jeden Fall kannst du froh sein, dass du heute nicht über Hamburg geflogen bist.
Ja, da bin ich allerdings sehr froh.
Alter, wie kann ein Stromausfall einen ganzen Flughafen für einen ganzen Tag lahmlegen?
Vor allen Dingen, weil das ja alles redundant sein soll.
Also das.
Du nennst mich nicht nochmal redundant.
Du weißt, wo die alle gelandet sind, die nach Hamburg wollten?
Nee.
Die sind alle in Hannover gelandet.
Ah.
Hier muss die absolute Hölle los gewesen sein am Flughafen Hannover.
Endlich mal was los in Hannover.
Durchsagen aller, ja, an Terminal 1 stehen Busse bereit, alle laufen zu Terminal 1. Ja, keine Busse bereit, aber schon viele, viele schlecht gelaunte Menschen.
Habe ich dir mal erzählt, wie ich in Edinburgh gelandet bin, statt Manchester?
Hast du dich verlaufen?
Nee, Schneesturm über Manchester. Und da konnte die Maschine nicht landen. Und die Briten, das muss man deutlich sagen, die können keinen Winter. Die streuen auch nicht oder so. Also da siehst du dann in den Innenstädten, siehst du dann die Leute, wie sie verzweifelt versuchen, sie auf den Beinen zu halten. Und da hat der Pilot dann eben gesagt, abends, als wir in München los konnten, hat er gesagt, ja, wir bringen sie jetzt mit 2 Stunden Verspätung dann in Manchester an. Und irgendwann, halbe Stunde vor Manchester, sagte er dann, ja, wir können in Manchester nicht landen, da ist gerade ein Schneesturm im Gange. Wir landen jetzt in Edinburgh. Standen wir eine halbe Stunde in Edinburgh rum. Und dann kamen wir in Manchester an und sagte er, ja, wir können noch nicht bis zum Gate vorfahren, weil die Rolltreppe, die Dingstreppe ist noch nicht enteist.
Schön. Dann ist man froh, wenn man unten ist und sich dann nicht viel bewegen muss. Das ist aber ein ganz schönes Stückchen weiter, ne?
Ja, ja. Aber
also 300 Kilometer oder so?
Ja, aber da war, über Yorkshire war da, jetzt sind wir wieder bei Yorkshire, ne? Mit dem Kollegen da beim Tennis.
Wollen wir vielleicht die Sendung Der Schnee in Yorkshire?
Geschichten aus Yorkshire.
Geschichten aus Yorkshire. Das ist zu lang, glaube ich.
Nein, ist nicht zu lang.
Sagst du?
Ja, das weiß ich.
Okay. Sehr schön. So bist du also mal nach Schottland gekommen.
Ja, ich war ja vorher schon mal in Schottland. Ich war ja mal in Glasgow. Für die Musikfans unter uns Hörern. Ich habe damals die Comeback-Show, die erste Comeback-Show von The Verve gesehen in Glasgow.
Das kannst du hier
mit Dembowski.
Mit Dembowski kannst du das besprechen. Lass mich auch so einen Musikkrimskrams raus, bitte.
Hier, wenn ihr nicht wisst, was ihr während der WM hören sollt, ne, dann hört bitte Kick and Rush. Das ist unser Programm für die WM. Wir werden jedes Spiel analysieren. Zusammen mit den Kollegen von 90plus.de. Ja.
Findet ihr auf unserer Homepage www.meinsportradio.de und dann geht ihr oben rechts in der Ecke. Da steht Kick in Rush. Da könnt ihr draufklicken.
Und dann abonniert ihr den Podcast. Und da wird es nämlich unter anderem auch auf ein Schulle mit Dembo geben.
Auf ein Schulle mit Dembo?
Ja. Das ist nämlich der richtig ernsthafte Rückblick von Dembowski und mir auf die Spiele der Nationalmannschaft beziehungsweise der Weltmeisterschaft. Im Rahmen von
Kicking. Habt ihr das schon besprochen?
Hä?
Habt ihr schon besprochen, wie oft ihr das macht?
Alle zwei, drei Tage.
Na gut, das werde ich mir anhören, glaube ich.
Ja. Auf ein Schulle mit Dembo.
Ja, noch 2 Minuten. Großartig.
Ja, noch 2 Minuten. Worüber sprechen wir jetzt?
Was? So lange?
Ja. U20 wäre im Rugby. Läuft gerade.
Männer.
Mhm. Da spielte heute Neuseeland gegen Wales. Das habe ich leider verpasst.
Oh. Klingt aber nach Spaß.
Ja, das ist bestimmt Spaß. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn in der nächsten Woche? Ich bin komplett im French Open-Modus. Und danach fängt die Rasensaison an. Es gibt ja keinen härteren Cut, als wenn du sonntags dir das French Open-Finale anguckst und am Montagmorgen das erste Spiel in Stuttgart auf dem Rasen siehst und dann, das sind ja zwei verschiedene Sportarten.
Ja, das ist richtig. Aber ist doch fantastisch. Endlich Schluss mit Rasen, mit Sand. Endlich wieder vernünftiger Untergrund.
Nein, ich habe den Sand so lieben gelernt.
Ja, ich auch. Zumal ich nur auf Sand gespielt habe in meinem Leben. Deshalb kann ich das, liegt mir, ist mir näher.
Ich habe immer nur auf Tartan gespielt. Wir hatten bei unserem Schulzentrum hatten wir nur Tartan-Tennisplätze.
Hatten wir auch, zwei Stück. Brett hart, macht gar keinen Spaß.
Ja. Und der Ball springt hoch ab. Junge, Junge, Junge.
Junge, 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 genau.
Da hast du auf Schulterhöhe, hast du jeden Ball angenommen.
Oder hinten im Zaun.
Ja, genau. Ja, und bei uns hinterm Zaun waren dann so Beete, da musstest du immer die Bälle raussuchen. Und dann im Sommer kamen die Bremsen und dann bist du gestochen worden. Ach, das war alles kein Spaß.
Ne? Nein, Tennis macht keinen Spaß.
Nein, nein, nein. Aber über Tennis und Bremsen und so, da erzählen wir in einer anderen Sendung von meinsportradio.de beziehungsweise der MSR-WG darüber. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Mach dir mal einen auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSR-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.